Lieber Herr, am Abend dieses Tages, da sind wir müde und auch bewegt von vielem, was dieser Tag gebracht hat. Wir wollen vor dir stille werden, hören und dich bitten, dass du unsere Gedanken auf dich, den mächtigen Herrn, lenkst und dass wir dir danken können und uns freuen, dass du auch die Geschicke unseres Lebens führst, dass wir Sorgen und Nöte und Ängste in deine Hand legen und wir ganz neu fröhlich werden über dir. Du weißt, was uns auch bedrückt und wie wir mittragen an Leid und Not von Menschen um uns her. Und dann wird uns über deinem Wort dein Ziel, deine Ewigkeit ganz groß. Gib es auch heute Abend, dass uns werde klein, das Kleine und das Große groß erscheine. Amen. Wir wollen mit dem Jakobusbrief beginnen. Finden Sie den ganz hinten, so kurz vor der Offenbarung, das hinterm Hebräerbrief kommt Jakobusbrief. Man kriegt ja heute in der Schule oder im Gemeindeleben ab und zu so ein paar Schlagworte mit. So ein paar Schlagworte, die irgendwo einer mal erzählt hat. Das sind so stereotype Worte, die dann immer wieder zitiert werden. Und dazu gehört ja auch immer wieder, ich weiß nicht, ob das auch bei vielen von Ihnen so ist, ein angeblich negatives Urteil von Martin Luther über den Jakobusbrief. Wenn Sie einmal den Jakobusbrief lesen, wie wir es hier tun wollen, werden Sie beeindruckt sein, wie Gott zu uns durch diesen Brief redet. Es kann allerdings einmal sein, wenn im fortwährenden theologischen Streit dauernd Leute Bibelworte auf den Kopf stellen, dass einer ärgerlich sagt, und Luther war manchmal ein spontaner Mensch, ein ärgerliches Urteil. Denn wenn man einen Gegensatz zwischen dem Jakobusbrief und der Lehre des Paulus konstruieren will, dann ist man auf dem Holzweg. Ich werde das gern zeigen, denn wie gesagt, das ergänzt den Paulus in richtiger Weise. Der Jakobusbrief redet ja nur mehr von der praktischen Lebensgestaltung. Er hat nicht einmal eine große Gliederung. Es ist eine Sammlung von Ermahnungen, so wie wir sie auch in der Bergpredigt etwa vor uns haben, die aneinandergereiht werden. Und darum ist das so praktisch und so hilfreich, weil gerade Jakobus an die Christen in einer seelsorgerlichen Weise spricht. Und um es gleich vorwegzunehmen, das, was man dann dem Martin Luther da immer wieder in die Schuhe schiebt, das bezieht sich ja darauf, dass er sagt, man wird natürlich nicht durch den Glauben allein gerecht, man wird auch durch die Werke gerecht. Da will er natürlich sagen, das hat ja keinen Wert, wenn einer so ein Allerweltsglauben hat, der sich nicht in der Tat zeigt. Wir hatten es auch am Sonntag ja bei unserem Psalmwort, wie das wichtig ist, dass es durch das Hören geht, dass es zum Gehorsam kommt in unserem Leben. Das hat ja Paulus nie ausgeschlossen und darum ergänzt sich das. Wir kennen beide falschen Wege. Das eine Mal, wo man meint, man könne sich mit seinem anständigen Leben den Himmel verdienen und auf der anderen Weise, dass Leute einfach sagen, ach ja, Gott vergibt mir ja eh und dann brauche ich ja sowieso nicht mich drum kümmern, wie ich Gott gehorsam werde. So, das wäre einmal zum Brief insgesamt gesagt. Ein wichtiger Brief in der Bibel, ein bedeutsamer Brief, der uns, und da bin ich sicher, in den nächsten Wochen ganz viele neue Impulse geben wird. Wer war denn Jakobus? Im Neuen Testament kommen 4 Jakobusse vor. 2 werden öfter genannt, 2 andere nur einmal. Und bei denen, die öfter genannt werden, ist ein Jakobus, das war der Bruder des Johannes. Die sind immer als die Söhne des Zebedäus genannt. Und jetzt kennen Sie, haben Sie schon gehört, Söhne des Zebedäus. Der ist es nicht. Es ist hier einfach am ersten Vers, im ersten Wort nur gesagt, Jakobus, so fängt er an. Also er muss ein ganz besonderer Jakobus gewesen sein, der gar keine Erklärung braucht. Das war in der Urchristenheit, in der ersten Christengemeinde von Jerusalem, ein Bruder Jesu. Ein Bruder, ein leiblicher Bruder Jesu, der Jünger Jesu war. Der auch zuerst dabei war, als die Familie Jesus zurückholen wollte, wie sie ihn bedrängten, komm doch heim. Und Jesus sagte, nein, nein, meine wahre Familie, meine Schwestern und Brüder sind die, die mein Wort hören und tun. Jetzt haben Sie eine Bibel dabei, dann ist das gar nicht schlecht. Wir schlagen es einmal dann auf, und zwar Matthäus 13, Vers 55. Da ist er auch genannt. Als Jesus in der Synagoge von Nazareth von den Bewohnern der Stadt abgelehnt wird, sagen sie, wer ist denn der? Der ist doch der Sohn vom Zimmermann. Wir kennen den doch, der wohnt doch im Gässle nebenan. Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Ganz klar, das sind die leiblichen Brüder Jesu. Unterscheidet uns ja von der Auslegung der katholischen Kirche, die meint, wegen der Lehre von der Maria, Jesus hätte keine leiblichen Geschwister gehabt. Doch hier ist gar nicht anders zu verstehen. Wir gehen einmal weiter. Wo taucht dann der Jakobus wieder auf? Apostelgeschichte 1, Vers 14. Diese alle waren stets beieinander einmütig im Gebet zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Also, vor Pfingsten gehörten die Brüder Jesu schon mit Maria zur Gemeinde. Wo war die Wende im Leben von Jakobus eingetreten? Da gibt es einen wichtigen Hinweis und den erwähnt Paulus. 1. Korinther 15. Wem es zu viel wird mit dem Aufschlagen, der kann auch einfach zuhören. 1. Korinther 15, Vers 7. In der langen Kette der Erscheinungen des Auferstandenen, angefangen bei den 12 Jüngern, denen Jesus erschienen ist, nach der Auferstehung ist er den 500 Brüdern erschienen. Vers 7, danach ist er dem Jakobus erschienen. Das war bestimmt die Lebenswende, die Erscheinung des Auferstandenen im Leben Jakobus. Deshalb ist er für uns ein wichtiger Zeuge des Evangeliums. Nun machen wir noch ein paar Stellen weiter, wo er kommt öfter vor in der Bibel. Vorher bei der Apostelgeschichte 1 hatten wir gerade vor dem Vers, den wir gelesen haben, vielleicht fiel es Ihnen auf, einen Jakobus, den, wie heißt der, Kaiser des Judas, das war ein anderer Jakobus, aber der Herrnbruder, man sagt immer Jakobus, des Herrnbruder, das ist der, um den es heute geht. Nun schlagen wir Apostelgeschichte 12, Vers 17 auf. Das finden Sie alles, wenn Sie eine gute Konkordanz haben, in der man nachschlagen kann, dann findet man so Stellen, oder ein Bibellexikon. Das Bibellexikon gibt es ja jetzt ungeheuer günstig, das Rieneker Bibellexikon, was ist das, 38 Mark, wunderbar, in einer Sonderausgabe, haben wir auch einen Büchertisch, da kann man alles nachschlagen über Jakobus und liest das immer, nicht, dass ich meine, woher hat man es, ganz einfach, kann man es immer so holen, im Kopf kann man das nicht alles behalten. Apostelgeschichte 12, Vers 17, ich muss kurz ausholen, um was es in dem Kapitel geht. Gerade der erste Vers erzählt, dass ein Jakobus ums Leben kam. Das ist der Jakobus, der Bruder des Johannes. Also der Zebedäus-Sohn. Der ist ums Leben gekommen. Interessant, dass in der ersten Christenheit nicht bloß Wunder passiert sind. Es sind auch schlimme Katastrophen. Es sind doch relativ wenig Wunder so geschehen, wenn man es mal vergleicht. Aber da schon ganz früh ein Apostel, Bruder des Johannes, des Evangelisten, ums Leben kam durch ein Unrechtstat des Herodes, war doch schon schlimm. Muss doch auch für die Gemeinde eine Erschütterung gewesen sein. Aber der Petrus in gleicher Zeit erlebt die Befreiung aus dem Gefängnis. So kann das auch verschieden sein. Der eine erlebt die Wunder, der andere erlebt das Schwere. Und als nun Petrus befreit war, klopfte er bei den Jüngern und da meinen die, das sei ein Geist oder was, das gibt es ja gar nicht, das ist der Petrus da draußen und so weiter. Und er sagte, heißt hinter, berichtet dies dem Jakobus und den Brüdern. Auch in der Apostelgeschichte ist der Jakobus immer herausgegriffen, auffallend herausgegriffen, berichtet dies dem Jakobus und den Brüdern. Also der Jakobus hatte schon eine Führungsrolle. Ist ja für uns immer auch ein bisschen wichtig, ein bisschen können wir ja auch noch Konfessionsstreitigkeiten machen, es immer noch interessant und hält uns jung, dass wir immer auch sagen, liebe Freunde, von einem absoluten Vorrang des Petrus steht im Neuen Testament nichts. Denn der Jakobus hat mindestens in der ersten Christenheit genauso eine Führerrolle gehabt. Und der Paulus hat wieder eine solche Führerrolle gehabt. Ich kann, wenn ich mal wirklich die Schriftstellen nebeneinander hinlege, unmöglich aus dem Neuen Testament behaupten, der Petrus wäre unangefochten Führer gewesen. Sondern der Jakobus war ganz stark auch ein Führer. Es gab verschiedene Kreise mit Führergestalten. Dazu gehörte Jakobus in einem gewissen Teil. Und jetzt werden wir das gleich feststellen, wo Jakobus hingehört, wenn wir Apostelgeschichte 15 aufschlagen. Es gab ja in der ersten Christenheit auch sehr viel Spannungen. Manche meinen, das sei immer alles bloß ganz ideal gewesen. Es wäre schön. Es gibt nichts Ideales. Es gibt auch keine ideale Gemeinde. Außer wenn Sie daheim die Tür zuschließen in Ihrem Zimmer und allein sind, dann sagen Sie, jetzt ist ganz friedlich. Aber sonst ist immer spannungsreich, auch in christlichen Gemeinden, ob Sie in die Freikirche gehen, Landeskirche. Das ist ganz klar, weil wir in dieser Welt leben. Auch in der ersten Christenheit gab es schwere Spannungen. Wir denken schon an die sozialen Spannungen, als die hebräischen Witwen übersehen wurden. Das war ganz schlimm. Die haben gesagt, immer kriegen es bloß die anderen, wir kriegen es nicht. Und so bei den Speisungsaktionen. Und dann war das mit Ananias und Sapphira und was weiß ich alles. Und dann gab es auch ganz schwere theologische Streitigkeiten. Da ist man nie enthoben. Das ist ein Trick des Teufels, dass er uns hier auch immer wieder Not machen will. Es gab also Spannungen, wie weit man das jüdische Gesetz einhalten muss. Ist ja verständlich, das hat auch Gott im alten Bund gegeben. Müssen wir jetzt nicht die ganzen Waschungen machen? Die Judenchristen haben das alles noch gehalten. Die Judenchristen in Israel halten auch den Sabbat und nicht den Sonntag. Aber wie soll man es denn bei den ersten Christen aus den Heiden machen? Müssen die auch noch das ganze Gesetz machen? Und eine Frage, warum muss man nicht die kleinen Säuglinge beschneiden? Oder wenn ein älterer Mann zum christlichen Glauben übertritt, muss der nicht auch unter das ganze jüdische Gesetz noch einmal hindurch? Und da war interessant, dass es eine große Auseinandersetzung gab in Jerusalem. Und im Rahmen dieser Auseinandersetzung, das ist im Vers 13 bis 21, erzählt, wie Jakobus das Wort ergreift. Und Jakobus war ausgerechnet der, der erstaunlich weit den Heiden entgegenkommt. Wenn man ein wenig genau die Bibel kennt, muss man sagen, der Jakobus war ja sogar der Vertreter dieser etwas strengeren Judenchristen. Man müsste es hätte heute Abend ganz anders machen können. Ich hätte Ihnen einfach eine spannende Geschichte von der ersten Christenheit erzählen können und das erzählt, wie da die Spannungen laufen und die Leute zu dem Jakobus kommen. Also Jakobus war vermutlich der, der in Jerusalem das Haupt der Gemeinde war und Haupt der Judenchristen. Und er hat dann gesagt, es ist doch schön, wenn jetzt die Heiden auch zu Jesus kommen. Wir wollen nur noch, dass sie das geschächtete Fleisch auch praktizieren und kein Blut im Fleisch essen, dass sie die Reinheitsgesetze in Sachen Hurerei und Unreinheit wahrnehmen und vom Götzendienst sich enthalten, aber in den übrigen Fragen sind sie frei. Das war für den Jakobus ein ganz erstaunliches Wort. Und hier ist das ganz lang erzählt, die Rede, die der Jakobus hielt. Und noch einmal haben wir ihn An zwei Stellen im Galaterbrief, da spricht Paulus noch einmal über ähnliche Vorgänge, denn in Galatien hat das in den Gemeinden Stunk gegeben. Da kamen dann neue Prediger und sagten, ihr müsst jetzt auch noch das Gesetz einführen und wieder müsst da wieder die alten Vorschriften machen. Wenn ihr richtig Christen sein wollt, dann müsst ihr auch all das beachten, was im mosaischen Gesetz steht. In Kapitel 1, Vers 19 erzählt Paulus, wie er nach seiner Bekehrung in Jerusalem von den Aposteln niemand sah, nur den Jakobus. Das sehen wir schon, das war eine wichtige Figur in Jerusalem. Und in Kapitel 2, Vers 6 bis 9 erzählt er, wie er sich mit den Aposteln auseinandergesetzt hat. Er, Paulus, ob er das ganze jüdische Gesetz denn wirklich den sagen muss, und das sagt gerade denen, die das Gesetz so verfochten haben, sagt, ich habe doch mit den Spitzen gesprochen. Vers 9 ist nochmal klar, ich habe doch mit den höchsten Aposteln gesprochen und sie erkannten die Gnade, die mir gegeben war, und Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas gaben sie die rechte Hand und gesagt, Schluss, so ist okay, geht eures Weges, es ist richtig, was ihr tut. Jakobus war eine wichtige Säule der Gemeinde Jesu. Und noch eine, ja, bei Vers 12 haben wir noch im Galaterbrief, dass es auch Spannungen mit dem Jakobus noch gab, aber ich will jetzt nicht alles machen, sondern die letzte Stelle, die wir aufschlagen, ist Apostelgeschichte 1, 21, Vers 18. Dann habe sie genug gearbeitet. Aber es ist mal schön, dass man sieht, wie viel da steht. Es ist einem gar nicht bewusst, wie oft er vorkommt. Apostelgeschichte 21, Vers 18. Paulus war nach Jerusalem gekommen. Da nahmen ihn die Brüder mit Freunden auf. Am nächsten Tag ging Paulus mit uns zu Jakobus. Und es kamen alle Ältesten dorthin. Also, das war der Sammelpunkt. Das war der Chef in Jerusalem, der Jakobus, des Herrn Bruder, Sammelpunkt der Gemeinde, ein wichtiger Orientierungspunkt und auch eine Säule der Gemeinde Jesu. Aber jetzt lesen wir im Jakobusbrief unseren Text. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme, die unter den Völkern verstreut wohnen, freut euch. Meine lieben Brüder, haltet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt, weil ihr wisst, dass euer Glaube, wenn er sich bewährt, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und ohne Tadel seid und keinen Mangel aufweist. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott darum, der jedem gern gibt und keine Vorhaltungen macht, dann wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Ein Bruder, der arm ist, rühme sich seiner Höhe, wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume auf dem Feld wird er vergehen. Die Sonne geht auf mit ihrer Glut und versenkt das Gras, die Blume fällt ab und ihre schöne Gestalt vergeht, so wird auch der Reiche vergehen mit allem, was er unternimmt. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nach seiner Bewährung wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott denen verheißen hat, die ihn lieb haben. Wir sehen, es sind verschiedene Gedanken, die er anspricht. Er spricht über Anfechtungen, das ist ja ein Thema für sich. Oder er spricht über Reich und Arm, soziale Frage. Und er spricht über Bewährung des Lebens, wie wird man am Ende seines Lebens selig. Wir gehen aber der Reihe nach vor. Bleibt mir unvergesslich, wie hier in der Passionssuche Walter Tlach über den Knecht Gottes gesprochen hat. Und er hat gesagt, wenn Sie sich noch erinnern, Knecht kann nicht mit Sklave übersetzt werden. Habe ich früher auch getan, weil im Griechischen das gleiche Worte sind. Aber er sagt, Paulus will nie Sklave sein, sondern Knecht ist ein Ehrentitel vom Alten Testament, von Gottes Knecht. In Jesaja 53 der sein Leben dahin gibt. Knecht ist die schönste Bezeichnung des Dienens für Jesus. Seine Zeit, seine Kraft, seine Gaben zur Verfügung zu stellen für Jesus. Das ist ein Ehrentitel. Ich habe es Ihnen vorhin mal erzählt, dass mein Vater das wollte auf seiner Todesanzeige, dass das draufsteht, nicht mein Vater, Mutter, Tante, Onkel und so, wo es immer so draufsteht, wissen Sie, unser Lieber, sondern bloß, Gott holte seinen Knecht zu sich. War ihm einfach wichtig, ich wollte das sein. Und da sagt einer meiner Brüder, aber das klingt doch so wie Knecht Ruprecht, ja, das kann sein. Aber wir müssen der biblische Sinn wieder dahin sehen. Wir haben ganz ähnliche Bezeichnungen bei Magd, die Maria, Lukas 1, die sich in ihrem Lobgesang der Maria als Magd bezeichnet. Ein ganz wunderbares Wort. Und dass unsere Umwelt heute nicht mehr Knecht und Magd annehmen will, das macht nichts aus, aber für uns ist das nur ein wichtiges Wort. Nicht, dass wir der Menschenknechte sind. Wir sind nie der Menschenknechte, die sollen gar nicht für uns sein. Aber um Jesu willen sind wir Knechte für ihn. Und dann machen wir vieles in Demut und Bescheidenheit. Dann geht es nicht um unsere äußere Erscheinung. Nehmen Sie das wieder als eine Hilfe für Ihren Platz, den Sie in der Welt haben, vor Jesus ein Knecht. Auf sein Kommando, seine Dienste tun. Um Jesu willen machen wir es. Putzen wir die Leute Dreck weg. Nicht um der Menschenknechte zu sein, sondern weil wir Jesu Knechte sind. Und dann lassen wir manches auf uns sitzen, bei manchem schlagen wir nicht zurück, um Jesu Knechte zu sein. Jakobus bezeichnet sich als ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. An welche 12 Stämme schreibt er denn? Die 12 Stämme Israel gab es ja schon lange nimmer. Wissen Sie eigentlich seit wann? Seit 722 vor Christus. Sind die 12 Stämme Israels ja weg gewesen, da gab es bloß noch Juda. Und die Juden. Die anderen Stämme sind ja alle verloren irgendwo. Da gibt es dann so Theorien, da gibt es immer wieder so Leute, die behaupten, Engländer sei vielleicht auch noch ein verlorener Stamm Israels. Aber sie sind irgendwo aufgegangen in der Weite der Diaspora-Juden. Deshalb, an die meint er nicht. Er schreibt nicht bloß an die Juden, sondern er nimmt das für das Gottesvolk, für das neue Gottesvolk. Das ist interessant, wie schon im Neuen Testament gesagt wird, wir sind Israel. Deshalb hört die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel nicht auf, aber wir sind ja eingetreten in die großen, mächtigen Verheißungen. Hier sehen wir es an die 12 Stämme, da meint doch die Heiden und die Christen, auch wenn er sich ja vornehmlich an Judenchristen schreibt, meint er doch alle, unter den Völkern verstreut, also in der Diaspora lebend. Und da denkt er natürlich in der Welt verstreut, wo so viel Gottlosigkeit herrscht. Das ist ja bei Gott gar nicht unabsichtlich, dass sie alle allein sind. Der eine kommt heute Abend vom Daimler und der andere von der Uni. Und da ist er ganz allein gewesen, verstreut und doch als ein Knecht Gottes wirkt er dort und arbeitet dort, verstreut unter den Völkern, aber unter dem Dienstkommando Jesu. Und damit haben wir eine wichtige Evangelisationsaufgabe, auch in all den Plätzen, wo wir leben. Freut euch! Ganze Lebensinhalt ist Freude. Manche meinen, es sei, dass man Blätsch runterhängt und motzig daherläuft, sei Ausdruck des Christenlebens. Freude gehört natürlich dazu. Wir sollen uns öfter einen Stoß geben. Und es ist schon was Schönes, wenn wir fröhlich erscheinen und schon am Morgen fröhlich sind. Es ist natürlich eine Gnadengabe des Heiligen Geistes. Liebe, Freude, Friede gehört auch dazu. Wenn wir von den Gaben des Heiligen Geistes reden. Aber eine wichtige Gabe, die man auch entwickeln muss, wie der Zinzendorf mal zu den jungen Leuten gesagt hat, die ihn fragen, was sollen wir denn tun? Da sagt er, sei des Heilands fröhliche Leute. Genug! Lebt fröhlich! Freut euch! Und er geht gleich auf ein Thema, das offenbar damals unter den Christen sehr viel Not machte. Das ist die Anfechtung. Die Anfechtung, die ist ja der große Störenfried. Wenn man da dran denkt, was so erlebt wird, unsere liebe Familie Wagner hat erlebt, wie alt war euer Neffe?
19.
19 Jahre, ein junger Mann sagt plötzlich da, krieg keine Luft mehr und was alles, die Ärzte hat das simuliert und stirbt. Man weiß nicht, ein Virus im Kopf oder was jetzt vor wenigen Tagen im Bürgerhospital. In der Familie Wagner, da, was man so erlebt, ein Leid. Sag, warum wird man denn, was alles in dieser Welt gibt, sie könnten eine Geschichte um die andere hinzufügen, auch was Schweres ertragen wird. Wir haben am Sonntag ja besonders tief noch einmal an dem Psalm 40 dran gedacht, wie viel Leid und Schweres geschehen kann, wenn man in die tiefe Grube kommt und wenn man in dem Schlamm schier versinkt. Und jetzt sagt Jakobus, als des Herrn Bruder, als Säule der Gemeinde, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung, in verschiedene Anfechtungen, nicht bloß in eine, wenn euch von verschiedenen Seiten Anfechtung widerfährt. Anfechtung ist ja immer nicht harmlos, wenn Sie wissen, was Anfechtung ist. Das ist, wenn einer ganz fröhlich die Straße entlang redet und dann stellt ihm einer der Fuß und dann fällt es mit großem, schrecklichen Krachen auf die Straße hin. Wenn einer Rad fährt und ein anderer hebt seinen Spazierstock in die Speichen, ist Anfechtung. Wenn einer einen aufhält und stoppt. Und Sie wissen doch, wie das ist. Wenn man Schweres erlebt, ich finde ja immer wieder schade, wenn wir so wenig voneinander wissen. Auch wieder unsere liebe Frau Amelung, ist mir immer ein Eindruck, weil Helmut Thielicke davon erzählt, wie sie an einem Trümmerhaufen stand und Thielicke kam vorüber und sie sagte, heute Nacht ist mein Haus hier zusammengebrochen, mein Mann liegt drunten. Frau Amelung, gell? Und das ist eine lange Wegstrecke, die man dann als Witwe geht. Und so hat jeder doch seine Anfechtung und sagt, warum gibt mir Gott dieses in jungen Jahren und warum werde ich so geführt, warum bin ich krank, warum bin ich invalide, warum haben sich meine Lebenspläne zerschlagen und ermutet uns das zu, achtet es für lauter Freude, nicht weil das schön wäre, Anfechtungen sind scheußlich. Anfechtungen sind grausam, Anfechtungen sind schlimm und wir müssen auch aufpassen, dass wir es den Leuten nicht zu schnell sagen, besonders den Ungläubigen, sondern sagen, ich kann mitfühlen, ich weiß, wie schlimm das ist. Aber das müssen wir ja jetzt erst zeigen, dem, der das verstehen kann, dass Gott an ihm arbeitet. Nur der kann es verstehen. Weil euer Glaube bewährt ist, nur da, wo Glaube ist, kann man das weitere erzählen. Und Glaube ist das wirkliche Leben mit Jesus, das Vertrauen und das Gehorchen und das mit Jesus Leben. Da ist das, wo ihr das lebt, miteinander. Da wird er bewährt. Für uns alle ist es schwer, wenn wir durch tiefe Leidensstunden gehen, aber wenn wir zurückblicken, wollten wir sie nicht mehr missen, sind das die großen Zeiten unseres Lebens gewesen. Seien Sie vorsichtig, das jetzt so schnell anderen zu sagen, aber nehmen Sie es für sich mal mit. Ich habe mir jetzt in den Urlaub wieder das Büchlein vom Johann Tobias Beck mitgenommen, wo das drinsteht, wo er einem Freund schreibt, der in großer Trauer war, von der Zeit, wo seine Frau, dem Professor in Tübingen, die Frau von vielen Kindern weggestorben ist. Und er schreibt dort, das, was mir Gott in dieser schweren Zeit geschenkt hat, war so groß und so wunderbar, dass wenn er mir heute wieder den Verlust zurückgeben würde und ich das wieder hergeben müsste, wollte ich es nicht. Weil das, was er mir dazwischen gegeben hat, noch größer war als das, was ich hatte. Das ist so, verstehen Sie, was da gemeint ist? Da mache ich Entdeckungen und Erfahrungen. Und deshalb geht es nicht bloß, dass man es als Spruch weitergibt, sondern dass wir miteinander aushalten, auch in den schweren Anfechtungen und das mittragen und mitleiden. Wir kennen das ja von Gemeinden, die durch Verfolgung gingen, wobei die Verfolgungen immer grausam waren. Aber da, wo man dranbleibt, man das erleben kann und erfährt. Was ist denn da? Der Glaube wird bewährt. Er wirkt Geduld. Geduld ist das Allerschwierigste. Geduld hat gar niemand. Geduld lernt man erst dieses, wer sagt am Sonntag, harren. Harren. Wenn ich so bei der Vorbereitung bin, bin ich immer in der Frage, wie kann ich Ihnen denn das erklären? Und ich ging dann in meinen Bücherschrank und habe dann das Büchlein von Paul Müller rausgezogen, unter Leiden prägt der Meister. Ich glaube, hier haben es mal viele gekauft, wie wir es auf dem Büchertisch hatten, das heute haben wir es gar nicht mehr da. Frau Geier, bringen Sie uns mal wieder 10 mit. Da im Geier Verlag ist es rausgekommen, Heilbronn, die Eltern haben es, gell? Jetzt sind wir wieder zum Büchertisch. Das wäre vielleicht gut. wie der Paul Müller 2 Jahre, nachdem er Referendar war, mit Multiple Sklerose anfing. Ein so befähigter Mann, und wie das ganze Buch immer bloß voll davon ist, was Gott tut, wie er sagt, es gibt einen falschen Trost und einen seelischen Trost und einen geistlichen Trost. Und was ihm wichtig wurde, ich habe ihn ja noch gekannt, seit 1945 war er dann im Ruhestand, er ist 1896 geboren, aber noch die ganzen Anfänge der Hofacker-Vereinigung waren immer in seiner Wohnung, weil er im Rollstuhl saß. Und wir haben ihn dann irgendwann noch bei einer Hofacker-Konferenz in den 70er Jahren im Rollstuhl in der Liederhalle hochgehoben und haben gesagt, soll er bloß ein paar Worte sagen. Und hat dann 5, 6 Punkte gesagt für Menschen im Leiden. Es war so eindrücklich, irgendein dieser Heftchen ist es dann abgedruckt. Und ich dachte, es wäre jetzt sicher sinnvoll, man würde das heute Abend wiedergeben. Ich kann bloß daran erinnern, gehen Sie mal in Ihren Bücherschrank, Sie haben sicher ganz tolle Lebensbeschreibungen, auch wo man das lesen kann. Wo ein Bodelschwing seine 4 Kinder verloren hat. Es gibt da so viele ergreifende Zeugnisse, was Menschen im Leid erfahren haben. Biografie von Eva von Thiele Winkler ist besonders eindrucksvoll, hier auch immer mit Leid. Traugott Hahn, Anni Hahn, es gibt einen lebendigen Gott und x Bücher, die Sie alle in Ihrem Bücherschrank haben. Erfahrungen im Leid, der Glaube lernt Geduld. Und das ist schwer, das Harren, da wird man fast verrückt, aber man muss auch seine alte Art als sündige Art erkennen. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende. Es ist auch interessant, dass wir die großen Früchte für Gott nicht wirken durch die Kraft unserer Hände, sondern Gott lässt uns ja oft in Zeiten des Misserfolgs hineingeraten, weil es dann wirklich nur aus dem Gebet kommt und aus der Stille, wenn Gott Frucht schenkt. Auch die Erweckungen sind oft so geschehen. Also, Das muss jetzt bei Ihnen selber durchschritten werden, in jedem einzelnen Abschnitt. Und dann wollen wir festbleiben in Geduld. Und die wird bis ans Ende ihr Werk tun, damit ihr vollkommen seid. Das Wort vollkommen wird bei uns immer missverstanden. Auch wenn Jesus in der Bergpredigt sagt, ihr seid vollkommen, das heißt ganz. Aber im Griechischen heißt das teleios, das heißt eigentlich auch zielgerichtet. Ihr sollt aufs Ziel ausgerichtet sein. Vollkommene Menschen gibt es in der Weise, wie wir das heute in unserer Sprache verstehen, überhaupt nie. Wir sind ja alle Menschen, wie sagen wir, Dilletapp. Schmeißt man Tass runter und verpasst man einen Termin und dann lässt man seine Brille liegen und Geld. Also, verstehen Sie? Und erst recht in bösen Dingen, dass wir auch versuchlich sind und dass wir nicht vollkommen sind. Wer das meint, der sei vollkommen, ist das Allerschlimmste. Der schlimmste Fehler, den man haben kann. Aber das meint die Bibel gar nicht, sondern ihr sollt aufs Ziel hin euch ausrichten. Ihr sollt immer unterwegs sein, dass die Geduld an euch arbeiten kann. Ihr sollt immer mehr ganz euch auf Christus hin ausrichten. Und das ist das Schöne, dass er an euch arbeiten kann. Ohne Tadel seid und keinen Mangel aufweist. Und jetzt redet er gleich vom schlimmsten Mangel. Jetzt haben wir was vergessen. Das ist auch so schön. Sie meinen, ich wollte immer bloß den Wortsinn erklären, aber es ist doch ganz interessant. Im Griechischen heißt ja Geduld, wenn man es wörtlich übersetzt, drunterbleiben. Geduld ist das Drunterbleiben. Dass man Dinge in seinem Leben akzeptiert. Fertig werden kann man mit ihnen nie. Man kann sie bloß nehmen. Und sie als vom Herrn einem gegeben, akzeptieren, drunter bleiben, ist Geduld. Und jetzt sagt er, wenn es euch an Weisheit fehlt, bei Weisheit denken wir natürlich immer wieder an Logarithmen, Formeln und Algebra und ganz tolle Erkenntnisse. Weisheit ist ja in der Bibel immer viel mehr auch mit dem Leben zusammengesehen. Die Bibel kann sagen, da kann einer blitzgescheit sein, und 6 Doktorgrad haben und doch strohdumm, weil er nicht versteht, was Leben heißt. Also wenn einer nur so gescheit ist und Professor ist und nicht merkt, dass er sterben muss, ist er dumm. Herr, lehre uns bedenken, auf dass wir sterben, ist auf dass wir klug werden. Oder wenn es im Römerbrief im 1. Kapitel heißt, die Herzen, die Gedanken der Menschen sind finster geworden, dann heißt, sie sind zwar hell, klug, die Rechner wie Rechenmaschinen, aber sie sind für die einfachsten Lebensdinge nicht mehr fähig. Die wissen nicht mehr, wozu Mann und Frau da ist und wozu die Güter da sind. Und die, sie haben alles missbraucht, sagt der Paulus. Im Zorn Gottes ist alles durcheinander gekommen, weil sie unweise sind, weil sie dumm sind. Also er geht von einem ganz anderen Begriff der Weisheit aus, wir würden sagen Lebensweisheit, Verständnis, was bedeutet mein Leben überhaupt? Unsere Zeit ist vielleicht besonders arm. Wir sind alle besonders arm in dieser Lebensweisheit. Diese Weisheit, die mir Gott schenkt, von der steht viel im Neuen Testament, die Weisheit, wo ich weiß, ich bin klein und unbedeutend, der Herr ist groß. Und ich kann auch mein Leben einschätzen und ich weiß auch um die Möglichkeiten Gottes. Oettinger hat ja immer von der Weisheit im Staube gesprochen. Das war genau dieses, die höchste, tiefste Gotteserkenntnis hier, wo ich mich selber kenne in aller meiner Schwachheit. Aber wo ich ganz viel von den Gnadenstrahlen Gottes aufnehme. Gott will mich weise machen. Weise, dass ich auch das Schwere tragen kann, auch die Welt verstehe, mich nicht auflehne gegen alles. Bitte Gott und er gibt dir Weisheit. Bitte im Glauben. Wir beten immer zuerst um Wegnehmen der Schwierigkeit. Das geht dem Jakobus gar nicht so in erster Stelle, sondern bitte um Weisheit. Er gibt. Schlimm ist, wenn man zweifelt. Heute ist das so verbreitet, dass man das Zweifeln immer so hinstellt. Und es wird sogar immer so gemacht, als ob das Zweifeln eigentlich so dazugehört. Ich habe viele Theologen gehört, die sagen, nur wer richtig zweifelt, glaubt. Aber das ist nicht biblisch. Das ist sicher so, dass wir alle ein zweifelndes Herz haben. Aber ich muss den Zweifel überwinden. Denn Zweifel ist Sünde, Misstrauen gegen Gott. Wir haben schon erregte Debatten auch in unserer Gemeinde gehabt, ob man das so sagen darf. Ich habe Mitleid und Verständnis mit jedem Zweifelnden und möchte ihm geduldig entgegengehen, aber ich möchte ihn herausführen aus seinen Zweifeln. Dann muss ganz klar sein, ich verstehe ihn und ich kann viele Zweifel selber mitfühlen, weil sie mich auch bedrängt haben. Aber ich möchte sagen, dass ich im Zweifel nicht selig werde. Ich muss vom Zweifel zum Glauben kommen. Und da steht hier, wie eine Meereswoge hin und her getrieben wird, der kann nichts von Gott empfangen, sondern ich darf und muss glauben. Ich darf einfach Jesus vertrauen wie ein Kind. Und dann darf ich auch empfangen Weisheit. Noch einmal ein hartes Wort in Vers 8, ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Da muss ich beten und sagen, Herr, vergib mir meine Zweifel. Herr, vergib mir meine Zweifel. Es ist ja immer so, dass wir alles, was uns so als Zweifel wichtig ist, auch so festhalten wollen oft. Darf ich Ihnen mal sagen von meinen Zweifeln? Wir halten das oft richtig gegen Gott als ein Faustpfand in der Hand. Lesen Sie dann einmal wieder seine großen Worte, wie er sagt, wie er ihnen entgegengeht und sie sagt, weißt du nicht, hast du nicht gehört. Der Herr, der ewige Gott, wird nicht müde noch matt. Wollen Sie wirklich zweifeln? Wenn Sie ihm ins Gesicht schauen, wenn Sie sich vergegenwärtigen, wie Sie in der Nähe vor Gott stehen, zweifeln geht nicht. Und dann redet er noch von den sozialen Spannungen, von dem Armen. Der soll sich fühlen, dass er von Gott angenommen ist, ein Kind Gottes, also sich seiner Größe fühlen. Wer reich ist, soll wissen, dass er der Ärmste ist. Keine großen Ratschläge zur Verteilung des Geldes. Das ist in der Bibel immer ein sehr großer Realismus. Es gibt keine Lehre. Auch die Urchristengemeinde in Jerusalem hatte keine Soziallehre, wie man das Geld verteilen soll. Damit wird nicht gesagt, dass alles in Ordnung sei, aber es gibt keine Lösung der Sozialfrage. Die bleiben große Unterschiede da und bloß, das ist wichtig, dass ein Begüterter nie meinen soll, er hätte etwas und er hat eine ganz besondere Verantwortung für die Güter, die er hier hat. Es ist auch nie in der Bibel eine Lehre, dass man alles hergeben soll. Beim reichen Jüngling hat Jesus davon gesprochen, aber das war ja, weil er sagt, ich will ja gut sein. Und wenn du gut sein willst, dann mach das ja mal. Aber es gibt nie eine Lehre, dass man nichts besitzen darf. Aber dass ich mir nichts auf meine Güter einbilden soll, dass ich nicht stolz sein soll, das ist wichtig. Und dass ein Armer sich nicht zurückgesetzt fühlen soll, weil er weniger hat. Und dann wird da so hart gesagt, wie eine Blume auf dem Felde wirst du vergehen. Die Sonne geht auf und das Gras zerfällt. Und die schöne Gestalt vergeht. Alles, was ich tue, auch als Reicher, hat doch keinen Bestand. Und dann spricht er noch davon, von der Krone des Lebens. Da muss man nichts mehr sagen. Wenn ich durch die Anfechtungen hindurchgehe, dann erlange ich die Krone des Lebens. Das ist das höchste Ziel, dass ich die Anfechtungen bestehe und nicht in meinem Glauben irre werde. Da kann man ja auch schon beten. Mach's nur mit meinem Ende gut. Herr, lass die Anfechtungen nicht so werden, dass ich dir untreu werde. Das ist uns immer wieder Angst, wenn einmal eine ganz besonders schwere Leidenszeit kommt. Und darf ich sagen, das darf man wirklich auch dem Herrn sagen, dass er einen hindurchtragen kann und bewahren kann. Das kann man oft von außen her gar nicht denken, auch wenn viele Menschen ganz besonders schweres Krankheitsleid tragen müssen. Aber er kann mir die Krone des Lebens geben. Das ist das Ziel, auf das wir zugehen, dass wir an jenem Tag in der Ewigkeit Bewährte sind. Nicht Fehlerlose, nicht Leute, die nie gesündigt haben, aber Leute, die das Ziel erlangt haben, die Krone des Lebens haben.